SRF 1.
Dicke. SRF 1.
Krankheiten sind so alt wie wir Menschen und Krankheitsbilder haben sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Onanie, also Selbstbefriedigung, hat im 18. Jahrhundert zum Beispiel als tödliche Krankheit gegolten, die man noch bis in den 60er Jahren in Heim mit Hormonen behandelt hat. Auch Homosexualität ist lange als Krankheit angeschaut worden. Erst am 17. Mai 1990, also ihr merkt genau heute, vor 31 Jahren, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität als Krankheit gestrichen. In der Schweiz darf jeder Homosexualität nicht mehr als Krankheit bezeichnet werden. Wenn wir mal ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, tauchen ganz viele historische Krankheiten auf, die einem heute ziemlich schräg vorkommen. In dieser Stunde machen wir einen Blick zurück auf so historische Krankheiten und fragen in diesem Zusammenhang auch, ja, hey, wer definiert eigentlich eine Krankheit? Willkommen zu einer Treffpunktstunde mit der Medizinhistorikerin und Ärztin Iris Ritzmann. Von mir, Dani Vorler, einen schönen guten Tag. Auch sitzt hier mit Fleetwood Mac und Don't Stop. Immer wieder gern gehört auf SRF 1 Fleetwood Mac. Was früher mal als Krankheit angeschaut worden ist, kann einem heute ziemlich schräg und unverständlich vorkommen. Ich rede von sogenannten historischen Krankheiten, die wir in der heutigen Treffpunktstunde thematisieren. Es ist zum Beispiel gar noch nicht so lange her, wo Homosexualität ganz offiziell eine Krankheit war. Erst heute vor 31 Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität von ihrer Krankheit Krankheitsliste genommen. Mit historischen Krankheiten kennt sich mein heutiger Treffpunktgast bestens aus. Sie ist Ärztin und Medizinhistorikerin. Guten Morgen, Iris Ritzmann.
Guten Morgen, Herr Vorle.
Nach welchen Kriterien wird eigentlich so eine Krankheit definiert, fragt man sich da zuerst.
Ja, das ist völlig unterschiedlich. Vielleicht müssen wir zuerst einmal festhalten, dass die Medizin an sich keine Wissenschaft ist. Das heisst, es hat nicht fixe Kriterien. Deshalb kann auch etwas auf eine Liste kommen. Es kann auch wieder verschwinden. Die Vorstellungen von einer Gesellschaft spielen eine ganz grosse Rolle.
Also der Zeitgeist sozusagen von einer Gesellschaft?
Genau, der Zeitgeist, man kann einen Zeitgeist nennen, man kann es auch die Kultur nennen, die Krankheit oder das Krankheitsgeschehen kann prägen. Etwas, wo man dann sich überlegt, ist das jetzt eine Sünde? Ist es vielleicht auch eben eine Straftat? Das hat beides bei der Homosexualität zum Beispiel zutroffen. Oder ist es eben eine Krankheit? Das geht auch ein bisschen um ein Machtverhältnis von, sagen wir mal, Juristen, Pfarrer und Ärzten.
Also der Zeitgeist, den ihr jetzt als einen wesentlichen Faktor auch hat angesprochen, das war einfach früher gewesen. Oder ist das heute auch noch?
Natürlich. Wir sind ja ein Teil von der Geschichte. Wir sind jetzt einfach am Endpunkt, im Moment. Aber schon morgen sind wir ja wieder Vergangenheit. Das heisst, in ein paar Jahrzehnten, in ein paar Jahrhunderten wird man zurückschauen und denken, oh ja, da haben die das alles noch nicht gewusst oder haben das alles so und so interpretiert. Mhm. Ja, das muss man dann nicht lächerlich machen, aber wir sind immer gebunden.
Ihr befasst euch als Medizinhistorikerin konzentriert auch auf Medizingeschichte aus der Sicht von betroffenen Minderheiten und speziellen Patientengruppen. Ich habe vorhin das Beispiel Homosexualität erwähnt, wo bis vor 31 Jahren noch als Krankheit ist angeschaut wurde, ganz offiziell auf dieser Liste gesehen von der WHO. Mit was verfolgen?
Wenn etwas als Krankheit angeschaut wird, dann kann das positive oder negative Folgen haben, je nach der Situation. Bei der Homosexualität hat das aber bedeutet, dass man Therapien angeboten hat. Also man hat sie auch kriminalisiert, aber parallel dazu die sogenannten Konversionstherapien, wo es immer noch Leute gibt, die das anbieten. Die Leute haben sich nicht wirklich wohlgefühlt in ihrer Haut. Oder? Sie haben das Gefühl, ich bin falsch, ich bin nicht normal, ich muss anders sein oder ich bin sogar kriminell. Und das kratzt natürlich am Selbstwertgefühl. Das ist auch zum Teil viel tiefer gegangen. Also, dass Leute eben wirklich bestraft worden sind für ihre Art, wie sie haben wollen leben, wie sie haben wollen ihre Liebe ausleben und wie sie auch empfunden haben.
Ihr habt gesagt, das ist auf die Liste gekommen von der WHO, dass Homosexualität so eine Krankheit sein soll. Ist noch lange dort drauf gewesen, also heute vor 31 Jahren gestrichen worden. Frage: Wie kommt eine Krankheit überhaupt auf die Liste?
Ja gut, da hat es eben ganz viele verschiedene Zeitgeistströmungen, die eine Krankheit so definieren. Und man schaut, also zum Beispiel, dass Homosexualität draufgekommen ist, hat damit zu tun, dass man früher nur die tödlichen Krankheiten draufgenommen hat. Also nur Todesursachen. Es ist im Grunde genommen bei dieser Liste ursprünglich darum gegangen, woran sterben die Leute. Um es nämlich verhindern können. Um zu sehen, oh, dort müssen wir einsetzen, da müssen wir ein bisschen schauen. Höhere Säuglingssterblichkeit zum Beispiel. Oder eben heutzutage Herz-Kreislauf ist im Zentrum. Das ist ein bisschen darum gegangen. Man wollte eine gesunde Bevölkerung haben. Und erst im 48 ist dann die Liste auch mit Krankheiten ergänzt worden. Und dort ist die Homosexualität mit draufgekommen, als etwas, das noch wenige Jahre vorher ja verfolgt worden ist.
Und dort sind aber ja auch Ärztinnen und Ärzte einverstanden gewesen damit. Muss ich davon ausgehen, oder?
Es hat glücklicherweise jetzt gerade auch bei der Homosexualität auch immer Widerspruch gegeben aus der ärztlichen Reihe. Also schon in den 1890er und 1910er Jahren hat es Ärzte gegeben, die sich eingesetzt haben für die Homosexuelle und für die Straffreiheit. Aber man kann sich das nicht als demokratische Abstimmung vorstellen. Das sind verschiedene Gremien, das sind Statistiker gewesen am Anfang, das sind dann verschiedene Fachleute aus den verschiedenen Ländern, die zusammengekommen sind.
Also vor 31 Jahren ist nachher Homosexualität von dieser Liste gekommen, um das Thema noch abzuschließen. Wie kommt es denn dort weg? Was hat das gebraucht, für dass das wegkommt?
da hat es ganz sicher eine grosse gesellschaftliche Bewegung gebraucht. Und da sind die Betroffenen immer an erster Stelle. Also, dass sie sich zu Wort melden, dass sie sagen, wir werden diskriminiert, wir haben Schwierigkeiten mit dem. Und dann merken das auch die Ärzte und setzen sich für sie ein. Also das geht eigentlich fast bei jeder solchen Pathologisierung, also Krankmachung, den Weg.
Diris Ritzmann, Ärztin und Medizinhistorikerin, zu Gast hier in der Sendung «Treffpunkt». Machen wir doch weitere konkrete Beispiele und gehen ein bisschen zurück in die Zeit zusammen. Schauen wir uns historische Krankheiten an und was aus wen geworden ist, das gerade in ein paar wenigen Minuten hier auf SRF 1.
Per noi sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che sta. Certo per far nascere un fiore, tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che sta. Dentro ai supermercati la cantano i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti, la senti nei quartieri assolati che rimbomba leggera.
SRF 1.
Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle, ne me crois pas si fort. ne me crois pas si faible que je puisse accepter la brûlure et le froid sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair, ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères. Sous peine de relancer les comment, les pourquoi, qui font perdre patience, qui font perdre la foi. Inutile de m'attendre, une impatiente oreille, le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sans mes bras. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sans mes bras.
«Si tu veux, que je chante», Stefan Eicher gehört hier auf SRF 1. Die Sendung «Treffpunkt» heute mit einer Reise zurück in der Zeit zu historischen Krankheiten. Das sind Krankheiten, die eigentlich nur im historischen Zusammenhang mit der jeweiligen Gesellschaft zu verstehen sind. Ich bin im Gespräch mit der Medizinhistorikerin Iris Ritzmann. Schauen wir uns doch so ein paar konkrete Beispiele an, Frau Ritzmann. Die Musselin-Krankheit, was ist das für eine?
Ja, das ist eigentlich eine Erfindung von einem Arzt, so im frühen 19. Jahrhundert. Man muss da ein bisschen zurückgehen in der Zeit. In dieser Zeit hat die Medizin sehr, sehr wenig Therapeutisches zur Verfügung. Es geht also darum, vor allem reiche Kundschaft irgendwie zu überzeugen mit irgendwelchen Ratschlägen. Häufig ist das auch ein moralischer Ratschlag. Und so ist es auch bei dem Arzt aus Braunschweig, der dann in ihrer Modezeitschrift publiziert hat, es gäbe eine Musselin-Krankheit. Das ist ganz ein teurer, feiner Stoff war, den eben vor allem die reichen jungen Damen gerne getragen haben zum Ball oder so. Und er schreibt dann, dass 20% der Frauen, der jungen Frauen, an dieser Musselin-Krankheit sterben, weil sie eben dann leicht angezogen zum Ball gehen und sich nachher verkälten. Und dann wäre eben die elektrische Aufladung vom Körper, das ist in der damaligen Zeit das Modethema, würde dann eben durch die entblößte Haut an die Außenwelt gelangen und die Lebenskraft schwächen. Und deshalb sterben dann die zu ganz schlimmen Bedingungen. Also das ist so eine Horrorvision, die er macht mit der Musselin-Krankheit.
Also wegen diesem dünnen Stöffli.
Wegen zu wenig
Aha, ja.
Dass es
ja,
natürlich genau. eine Erkältung auslösen kann, ja, das ist logisch. Klar, aber ja. Die Musselin-Krankheit hat einen anderen Hintergrund.
Eben, es hat so einen moralischen.
Und eben auch das mit der ganzen Elektrizitätslehre, die in der damaligen Zeit aufkommt.
Es ist ein moralischer, ist aber auch eine Art Bevormundung von Frauen, oder?
Um das geht es natürlich in der Medizin immer wieder. Also bis heute, gerade in der Prävention von Krankheiten, geht es natürlich darum, dass man irgendwelche Ratschläge erteilt, so und so sollte man sich verhalten. Und je mehr Macht so ein ärztliches oder medizinisches System annimmt, desto radikaler kann man auch in eine Gesellschaft eingreifen.
Iris Ritzmann, wir schauen uns jetzt ein paar solche Beispiele an. Als nächstes bringt uns zur Eisenbahnkrankheit im 19. Jahrhundert.
Ja, natürlich hat das zu tun mit der damaligen technischen Entwicklung. Da kommt plötzlich ein Gefährt auf, wo man über 30 Stundenkilometer rasen kann. das ist damals Rasen. Und da sind viele Ängste mit verbunden. Und in dem Zusammenhang hat man sich auch überlegt, ob nicht die Raserei und die ständige Erschütterung und der laute Lärm könnte zu einer Krankheit führen. Und die wird dann auch beschrieben, eben indem man Lähmungen nicht bekommt, indem man nicht mehr richtig reden kann, indem man den Appetit verliert und schwach wird.
Also es wird da sehr viel Kreativität angewendet worden, was der alles könnte.
Ja, natürlich. Aber wir sind natürlich schnell dabei zu lachen heute drüber. Ja, das darf man auch. Aber wenn man zum Beispiel an die Radiotherapie denkt, an die Röntgenstrahlen, dann hat man am Anfang auch gewarnt, aber eben nicht in dem Ausmaß, wie wir es jetzt kennen. Und da sind ja dann auch viele Todesfälle dem durch das zustande gekommen.
Eine weitere nostalgische Krankheit ist die Nostalgia.
Ja, die ist schon in der frühen Neuzeit beschrieben, als etwas, man hat angenommen, dass die Schweizer Söldner, die krank werden, an Heimweh im Söldnerdienst, dass die halt unter dem fehlenden oder unter dem starken Luftdruck leiden würden und deshalb die Krankheit entwickeln. Aber dann so im 19. Jahrhundert kommt das ganz stark auf und wir haben eine ganz berühmte Patientin. Das ist das Heidi.
Heidi, genau. Heidi.
Ja, ja, genau. Sie wird ja heimwehkrank. Sie wird wirklich schwer krank und muss dann eben zurück in die Berge. Das ist die einzige Therapie, die es gibt. Zurück in die Heimat, in die Bergwelt. Und die Krankheit hat eben auch Schweizer Krankheit geheissen.
Schon noch ein bisschen typisch, dass die Schweizer Krankheit hat geheissen.
Ja.
Vielleicht schon, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Dann gibt es noch ein Beispiel vielleicht noch dazu, die Ferschekrankheit.
Ja, der Emil Fehr war ein Kinderarzt. Er war auch der erste Lehrstuhlinhaber für Kindermedizin hier in Zürich, überhaupt in der Schweiz. Und er hat beobachtet, dass Kinder so eine Krankheit entwickeln, mit Verfärbungen von den Lippen und mit Depressionen nicht mehr essen wollen, Krämpfe und wirklich auch schwere Krankheitssymptome verbunden ist. Und er hat das die Fehrsche Krankheit benannt und das über Jahrzehnte immer wieder beschrieben. Und man hat dann später gesehen, dass das, und das ist schon in seiner Zeit dann auch bekannt worden, das ist eine Vergiftung gewesen, und zwar durch eine Therapie, durch eine ärztliche Therapie, durch Calomel, ein Quecksilberpräparat, wo man den Kind sehr häufig verabreicht hat gegen Würm.
Aber also, fersche Krankheit, Iris Ritzmann, das hat aber zu tun, dass man seinen Namen eigentlich auch gebraucht hat, um diese Krankheit zu beschreiben, oder?
Ja, das ist eine wunderbare Art, um sich Ewige. Also vor allem bei männlichen Ärzten ist das bis in die 70er Jahre immer wieder der Fall gewesen. Man hat eine Krankheit benannt nach einem Arzt. Das kennen sicher viele. Morbus irgendwas und dann kommt irgendeine Krankheit. Es gibt aber heutzutage, man hat das ein bisschen verlassen, auch deshalb, weil die Ärzte amigs doch nicht so heilig oder engelig gewesen sind, wie man zuerst angenommen hat. Man hat sie dann zuerst auf den Podest aufgestellt und dann hat sich aber herausgestellt, dass man das vielleicht doch nicht kann. Zum Beispiel beim Asperger-Syndrom. Das ist ja ein Arzt, der im Nationalsozialismus mitgeholfen hat. Bei 44 Kindern weiss man es nachweislich, dass die ermordet worden sind. Und da kann man jetzt diskutieren darüber, darf man überhaupt ein Krankheitsbild nur nach einem Arzt, der so etwas verbrochen hat, benennen.
Wie fest sind Krankheiten kreiert worden, um sich als Arzt zu verewigen?
Es ist einfach immer wieder vorgekommen. Man nennt das auch Eponym. Man hat häufig auch nicht selber, weil das macht sich nicht so gut, sich selber so im Vordergrund zu stellen, sondern man hat das von Kollegen zu Kollegen gemacht. Also, um einen anderen Kollegen sozusagen zu ehren, das ist natürlich die eine Hand, weisst die andere, auch gegenseitig vorkommen.
Iris Ritzmann als Medizinhistorikerin, welches ist für euch persönlich, auch als Ärztin, eine von den abstrusesten Krankheitsgeschichte jetzt in diesem Zusammenhang, wenn wir von historischen Krankheiten reden?
Es hat ja sehr, sehr viele gegeben. Also auch die Muslimkrankheit ist praktisch gar nicht berühmt. Es ist nur ein einziger Arzt, der das einfach beschrieben hat. Und deshalb, ich habe nicht den Überblick, was es alles gegeben hat. Aber dort, wo ich mich auch schon vertieft habe und wo ich auch Briefe von betroffenen Patientinnen und vor allem Patienten gelesen habe, das ist die Onanie, die Selbstbefriedigung, die als Krankheit definiert worden ist im Verlauf vom 18. Jahrhundert. aber auch gleichzeitig als Sünde. Also auch die Ärzte sprechen von Sünde. Und sie sagen, das ist eine tödliche Krankheit. Und die, vor allem die jungen Männer, die sind verzweifelt und schreiben, wie kann ich das machen? Es packt mich immer wieder und ich komme nicht los davon und ich bin jetzt am Sterben. Und sie fühlen sich wirklich so. Durch ihren Verlust von Lebenskraft, von Samen, haben sie das Gefühl, sie kommen wirklich am Tod näher. Und das sind verzweifelte Aufschreie, die man in diesen Briefen an die Ärzte findet.
Das ist ja zum Glück lang, lang her. Aber irgendwie hat man manchmal das Gefühl, so solche Sachen seien tief in den Knochen von den Menschen drin, um es ganz salopp zu sagen.
Ja, sicher. Und so lange her ist es ja nicht. Wenn man mal etwas als krank beschreibt, es zieht sich so durch. Man sieht es ja auch bei der Homosexualität noch heute, was man diesen Menschen gegenüber auf den Ausdruck bringt. Du bist ja krank, also jetzt unter den Jugendlichen. Das ist leider immer noch der Fall. Man bringt das fast nicht mehr weg.
Iris Ritzmann, Ärztin und Medizinhistorikerin, zu Gast in der Sendung «Treffpunkt» über historische Krankheiten. Was für dramatische Folgen das eben hat. In der Geschichte, wenn etwas als Krankheit angeschaut worden ist, das schauen wir noch ein bisschen genauer anschauen in ein paar Minuten hier auf diesem Sender. Bob Marley and the Wailers mit One Love haben wir gehört. Verkehrsinfo SRF von 10.31 Uhr. Entwarnung in der Ostschweiz auf der A13 Richtung St. Margrethen. Zwischen Au und St. Margrethen besteht keine Gefahr mehr. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen stockender Verkehr ab Zürich Nord. Und in der Westschweiz auf der A1 Richtung Genf zwischen Morsch West und Aubonne. Die Unfallstelle wurde geräumt, jedoch noch Stau.
For the first time, really on my own. Look at me, I'm riding high. I'm the airborne master of the sky. And everything beneath me seems to fade, without a trace, without a shade. And I go,
Treffpunkt auf SRF 1 heute mit einem Blick zurück in der Geschichte, wo viele historische Krankheiten auftauchen, die aus heutiger Sicht nicht mehr zu verstehen sind. Selbstbefriedigung haben wir vorher angesprochen, im 18. Jahrhundert zum Beispiel als tödliche Krankheit gelten, wo man noch in den 60er Jahren heim mit Hormonen behandelt hat, Homosexualität, noch bis vor 31 Jahren auf der WHO-Liste der Krankheiten aufgeführt. Wir haben es von der Nostalgie, der Heimwehkrankheit, von der Eisenbahnkrankheit, wo dann plötzlich der Zug ist gekommen, der 30 Stundenkilometer ist gefahren und man das Gefühl hat, das ist gar nicht gut, oder? Die Frage, jetzt an Iris Ritzmann, bei mir zu Gast hier im Studio, die Medizinhistorikerin. Wenn etwas als Krankheit erklärt worden ist, was für dramatische Folgen hat das für die Betroffenen in der Vergangenheit?
Also ich würde da gerne das Beispiel von der Degeneration ansprechen. Die Vererbungslehre ist ab dem späten 19. Jahrhundert ganz dominant geworden. Man hat sehr viel sich überlegt, dass die Bevölkerung eben bedroht sei von einem Untergang durch schlechtes Erbgut. Und deshalb ist es ganz wichtig gewesen, die Menschen, vor allem eben auch die Kinder, rechtzeitig herauszufinden, welche sind jetzt da degeneriert, welche haben ein schlechtes Erbgut. Und das ist sozusagen die minderwertigen Personen, die sind vor allem in der Unterschicht, hat man, also bei den ärmeren Leuten hat man die gesucht und auch dann gefunden, hat denen auch eine kriminelle Laufbahn schon vorausgesagt.
Ja, aufgrund von was denn man diesen Kindern schon eine kriminelle Laufbahn vorausgesagt?
Also man hat angenommen, dass ihr Erbgut eben beschädigt ist und das hat man versucht festzumachen an körperlichen Merkmalen. Wie erkennt man das? Man hätte ja das sollen erkennen. Und es hat so verschiedene Sachen gegeben, die uns heute zum Teil ganz komisch dünken, aber konkret, wo man zum Teil auch noch findet in den Lehrbüchern bis heute. Also es gibt immer noch Auswirkungen. Konkret zum Beispiel bei den Babys, ist ja schwierig, man will es ja möglichst früh entdecken, gibt es Haarschöpfe, die nach oben gehen. Also etwas, was wir jetzt als Punk-Frisur würden anschauen und noch als herzig, hat damals eben die Widerspenstigkeit der Haare zeigt schon, da ist etwas in den Genen schlecht, das war ein Degenerationszeichen gewesen. Es hat weitere Degenerationszeichen gegeben, wie zum Beispiel Linkshändigkeit, dann rote Haare haben auch, also da, man merkt, das ist natürlich etwas, was über Jahrhunderte in der Kultur auch schon verhaftet war. Ein kleiner Körperwuchs hat dazugehört. Dann zum Beispiel die Ohren. Man hat verschiedene Arten von Ohren als minderwertig können diagnostizieren und damit hat ein Arzt alle Möglichkeiten gehabt, um so eine Degeneration festzustellen.
Aber inwiefern, das ist die Frage, die sich hier stellt, Iris Ritzmann, haben denn angehende Ärzte solche Informationen, solches Wissen, in Anführungsstrich, einfach geschluckt?
Ja, man hat ja nicht so viele Möglichkeiten im Medizinstudium, um sich gegen das zu wehren, was man jetzt vorgesetzt bekommt. Und mit der Schulung vom ärztlichen Blick hat man versucht, Fotografien zu zeigen, von Säuglingen beispielsweise mit Haarschöpfen. Und hat denen dann gesagt, also da sehen wir jetzt den typischen, man hat einen Neuropathenschopf genannt, wo man da sieht. Das ist ein Zeichen für Degeneration. Und hat das auch in den Lehrbüchern aufgenommen, sodass auch die angehenden Kinderärzte in der Facharztausbildung das hatten. Das hat man, der Haarschopf ist bis im 72 im wichtigsten pädiatrischen Lehrbuch in der Schweiz, ist der drin. Aber das heisst, die Ärzte, die das damals gelernt haben, die haben das noch lang weitergetragen.
Dort stellt sich für mich einfach die Frage, ob die Ärztinnen und Ärzte, die angehenden, nicht kritischer mit dem wären umgegangen.
Das kann man sich bis heute fragen. Und da ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe für die Medizinhistoriker und Medizinhistorikerinnen, dass man ein bisschen darauf achtet, hey, was bekommt man im Medizinstudium vorgesetzt? Was ist heute die Lehrmeinung? Wo könnte man etwas weiterentwickeln? Ist ja auch ganz wichtig und passiert ja auch, dass man sich ständig hinterfragt und etwas weiterentwickelt. Aber wenn einmal etwas zu einer Krankheit oder zu einem Krankheitssymptom erklärt worden ist, ist es ganz schwierig. Es klebt fest in den Köpf und in den Lehrbüchern.
Und wird eben dann auch in den Lehrbüchern so weitergeben.
Ja, und vielleicht noch ganz schnell wegen der Folgen. Folgen sind, also damals hat können sein, dass so ein Kind weggenommen worden ist von daheim, in ein Heim gebracht worden ist. Und das ist kein Einzelfall, das sind häufige Schicksale.
Ja, das gibt einem gerade Hühnerhaut, wenn man so etwas hört, oder?
Ja.
Absolut unverständlich, aus heutiger Sicht, muss man immer wieder sagen. Iris Ritzmann, also, die geht mit mir einig, also eine Krankheit zu haben, kann ja Fluch und Segen sein. Wer ein Leiden hat und keine konkrete Diagnose bekommt, könnte das, glaube ich, nur zu gut. Wie erleichternd kann es auf der anderen Seite eben auch sein, wenn man für sein Leiden eine Diagnose bekommt?
Ja, sicher. Also, ist auch von der Umgebung her, zum Beispiel, wenn ein Jugendlicher Probleme bekommt und man weiss nicht, was los ist und man hat irgendwann einmal, sagt man, das ist möglicherweise ein schizophrenes Geschehen, was da passiert und man weiss dann ein bisschen, wie umgeht damit, dann sind alle ein bisschen beruhigt, dass man es wenigstens mal einen Namen hat, auch wenn es gleichzeitig natürlich ein Stempel kann sein. Mhm. Solche Zuschreibungen sucht man zum Teil auch beim Burnout zum Beispiel, wo noch nicht als eine Krankheit oder nicht als eine Krankheit definiert wird.
Also gibt es als medizinische Diagnose nicht Burnout?
Ja, es gibt es schon, aber es gibt es noch nicht im ICD-Code, soweit ich informiert bin. Man diskutiert darüber, aber man sagt, es ist eigentlich mehr und das muss man auch sagen, es ist weniger das Individuum, das krank ist, das pathologisch ist, das etwas nicht schafft, sondern es ist die Umgebung, die krankmachend ist. Und dort habe ich sowieso das Gefühl, dass vieles in Zukunft wahrscheinlich mehr auf die Umgebung wird Acht geben.
Aber was heisst das für Betroffene, dass es dann gar nicht als Krankheit gilt? Also um jetzt das Beispiel Burnout zum Beispiel zu nehmen.
Ja, das ist sehr schwer, weil man muss sich sozusagen wie durchsetzen und sagen, es geht mir trotzdem schlecht und man kommt Vorwürfe über unter Umständen von der Umgebung. Ja, tu doch nicht so, jetzt reiss dich mal zusammen. Das ist doch überhaupt nicht rechts, was du da hast. Also von dort her ist das wirklich eine Schwierigkeit.
Die Medizinhistorikerin und Ärztin Iris Ritzmann hier in der Sendung «Treffpunkt». Wir haben es von historischen Krankheiten in dieser Stunde. Das sind Krankheiten, die eigentlich nur im historischen Zusammenhang mit der jeweiligen Gesellschaft zu verstehen sind. Aus heutiger Sicht ist viel falsch gelaufen, was man früher an Krankheiten hat deklariert. Was hat man denn eigentlich aus diesen Fällen gelernt? Für die Gegenwart und vielleicht für die Zukunft, fragen wir nachher in ein paar Minuten.
Als ob er gewusst, wie es mir geht.
Nach der Francine Jordi haben wir dort Kim Wilde gehört, Love Blonde auf SRF 1. Krankheiten sind so alt wie die Menschheit selber. In der heutigen Treffpunktstunde haben wir uns mit Krankheitsbildern beschäftigt, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Wir haben gelernt, die Definition von Krankheit hat immer auch mit der Gesellschaft zu tun, von einer gewissen Zeit und mit dem entsprechenden Zeitgeist. Iris Ritzmann, Medizinhistorikerin und Ärztin aus heutiger Sicht, das haben wir jetzt besprochen im Verlauf von dieser Stunde. Es ist viel falsch gelaufen, mit ganz schlimmen Folgen auch für viele verschiedenste Krankheiten, die man als das deklariert hat. Was hat man denn eigentlich jetzt aus diesen Fällen gelernt? Für die Gegenwart, vielleicht für die Zukunft? Wie seht ihr das?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich weiss ja nicht, wer was daraus gelernt hat, aber ich glaube, was man doch auch sagen kann, ist, wenn ein medizinisches System, wo eben nicht eine Wissenschaft ist, sondern gesellschaftlich formt, wenn das an die Macht kommt, so wie bei der Eugenik, bei der Vererbungslehre, dann kann das ungeheuer negative Folgen haben. Das kann eben bis zum Krankenmord gehen. Das kann wirklich sehr, sehr weit gehen. Und deshalb muss man aufpassen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Lehre aus der Geschichte. Vorsichtig sein, aufpassen, das Individuum ins Zentrum zu stellen und nicht die Gesellschaft als ein Patient. Mhm. Weil dann ist es sehr einfach, zum irgendwelche medizinische Machtsystem aufbauen und ausleben. Und da sind nicht die einzelnen Bösen dabei. Aber ja. Ich glaube, das ist etwas, wo wir doch gelernt haben aus der Vergangenheit.
Die Frage ist einfach, wer muss aufpassen.
Ich glaube, wir alle sind gefordert, gerade in demokratischen Gesellschaften sollten wir alle immer vorsichtig sein. Was wird uns präsentiert? Ja. Wie sind wir als Individuum da noch wahrgenommen? Ist das das, was wir auch wollen? Das finde ich ganz etwas Wichtiges. Eben gerade bei der Vererbungslehre sieht man es besonders gut, wo das kann anführen kann.
Der Zeitgeist spielt bei Krankheiten einen wesentlichen Faktor, haben wir gelernt. Was sind eigentlich typische Krankheiten aus heutiger Sicht? Wenn wir hier noch so ein bisschen uns darüber Gedanken machen irgendwie.
Also heute spielt sicher eine Rolle, dass wir sehr viel über das Internet machen, dass wir sehr viel mit virtuellen Welten zu tun haben. Da kann man ganz banal den Handy-Daumen kann man erwähnen.
Den Handy-Daumen?
Ja, dass man da mit dem Daumen beständig am Handy rumfingert und dann gibt das natürlich eine Mehrbeanspruchung vom Grundgelenk und entsprechende Früharthrosen und so weiter.
Gibt das? Also Entzündungen sozusagen?
Ja, ob das jetzt wirklich so eine gravierende Krankheit ist, weiss ich nicht. Ja, ja. Es wird zumindest diskutiert. Es wird auch diskutiert, also Handysucht und so weiter. Also es gibt da natürlich vieles in dem Zusammenhang, wo diskutiert wird und wo total auf unsere Zeit zugeschnitten ist, aber vielleicht in ein paar Jahrzehnten wieder ganz anders bewertet werden kann.
Wer weiss, vielleicht noch der Homeoffice-Rücken?
Ja,
ja, für Leute, die jetzt einen schlechten Stuhl haben über so lange Zeit und immer daheim müssen sein, oder?
Und nicht haben können schwimmen gehen.
Da. Ja, voilà, eben. Also das ist vielleicht gar nicht so fantasiert, oder? Inwiefern ist es eigentlich vorstellbar, Iris Ritzmann, dass historische Krankheiten je nach Zeitgeistentwicklung wieder mal als Krankheiten deklariert werden, wo man sich das heute gar nicht vorstellen kann?
Das ist eine Frage, die natürlich die verschiedenen Zukunftsszenarien ein bisschen ins Zentrum rückt. Wird man da eher als Optimist angehen oder eher das Negative hervorholen? Ich würde meinen, solange man das Individuum vom Mensch und seine Würde unantastet lässt, sind wir relativ davon gefeit, dass wir irgendwelche Zuschreibungen über die Menschen hineinstülpen. Aber es ist ja nicht entweder oder, sondern meistens sind das gleitende Übergänge. Und wenn ich jetzt an die Homosexualität denke und mitbekomme, was da vor allem unter jungen Menschen läuft, wie Homosexuelle wirklich abgeschlagen werden, wie sich Leute zusammensammeln, 30 aufs Mal, die einen gehen verfolgen, nur weil er homosexuell ist, wie man ihn als krank bezeichnet. Das sind Zustände, wo ich denke, oh je, wenn so Leute an die Macht kommen, wenn so Leute definieren können, was sie als krank empfinden, dann sind wir nicht gefeit davor, dass so etwas wieder könnte kommen. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir aufklären, dass wir schauen, ja, was, was geht um uns herum und wie fühlt sich das Individuum? Ist das Individuum überhaupt, fühlt es sich krank oder nicht? Und möglicherweise sind in ein paar Jahrzehnten oder bei paar Jahrhunderte gar nicht mehr Krankheit im Zentrum, gar nicht mehr eine ICD-Liste, wo man muss etwas draufnehmen oder streichen, sondern es geht um die Befindlichkeit der einzelnen Menschen in ihrem Umfeld, in ihrer Umgebung. Ich finde es auch bezeichnend, dass die Homosexualität zu einer Krankheit geworden ist, aber die Gewalt gegen Homosexuelle ist nicht zu einer Krankheit erklärt worden.
Die Sendung «Treffpunkt» heute mit einer Reise zurück in die Zeit zu historischen Krankheiten. Das sind Krankheiten, die eigentlich nur im historischen Zusammenhang mit der jeweiligen Gesellschaft ja zu verstehen sind. Deutlich herausgekommen dabei, die Definition von Krankheit hat immer auch mit der Gesellschaft und mit dem Zeitgeist zu tun. Und das ist auch jetzt in der Gegenwart so und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Vielen herzlichen Dank für die Stunde, Iris Ritzmann, medizinische Historikerin und Ärztin. Spannend gewesen, danke. Danke noch vielmals für all die Anregungen.
Vielen Dank.
Di Lucio e di Fabrizio, non perché difetti a noi l'arguzia nel coraggio, ma è solo una questione di cuore, di paesaggio, di idee che mai diventano scorta d'equipaggio. Siamo tutti orfani di Giorgio e di Gabriella, di Piero e di Luigi che riposano su una stella, parenti stretti di Enzo, Sergio, di Gaetano, compagni di bevute, di alcol e metano. Non ci sono trucchi amici, non c'è inganno, non ci sono sconti previsti per quest'anno. Vengono signori trascinati nella scia, per chi vuol sfamarsi di sola poesia. Non ci sono trucchi amici, non c'è scampo, per chi vuol dormire tranquillo in armonia. Un esamino di coscienza, una scelta di campo, per buona pace del mercato e così sia. fatti di Umberto, di Francesco, le parole ritmo tu per tu come un affresco, amici di Domenico, dell'altro Lucio Leo, che mettono d'accordo l'innocente e il reo. Siamo tutti reduci di una guerra mai vinta, fatta con le rime, le metafore e gli avverbi. Siamo tutti soli, peggio di una razza estinta, siamo l'eccezione che nobilita i proverbi. Non ci sono trucchi amici, non c'è inganno, se ascoltare pesa molto più di qualche affanno. Qui non si giochicchia col politichese, la canzone è un lusso, una cena fuori un mese. Non ci sono trucchi amici, non c'è scampo, lo diciamo chiaro quello che ci aggrada, per fugare dubbi e perdite di tempo, per non accampare simpatie per strada.
Bibo Bolina bringt uns zu den 11 Nachrichten. Vorher habe ich noch die gute Meldung hier.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.